Herzlich willkommen zum LiveNet-Talk. Lebensgeschichten. Geschichten von Menschen, die das Leben schreiben. Sie inspirieren dazu, weiterverzählt, illustriert und inszeniert zu werden. Heute habe ich zwei spannende Gäste bei mir im Talk, die sich intensiv mit Lebensgeschichten beschäftigen. Das eine ist Damaris Kaufmann. Sie ist eine erfolgreiche Buchautorin. Sie hat über 40 Bücher geschrieben und selber nennt sie ihren Roman gerne True Life Thriller, weil die meiste eine wahre Geschichte im Hintergrund läuft. Und dann haben wir auch den Beat Müller von der Schauspiel GmbH. Er hat unter anderem bei Live on Stage Musicals mitgeschrieben und auch Regie geführt. Live on Stage, das ist eine Veranstaltung, die im Kern aus einem Musical besteht, wo auch auf einer Lebensgeschichte basiert von einer realen, noch lebenden Person und einer Predigt. Herzlich willkommen bei mir im Talk. Schön, sind ihr heute dabei.
Guten Tag
Cool,
miteinander.
danke. Danke.
Lebensgeschichte. Durch eure Tätigkeit habt ihr ja viel mit Lebensgeschichten zu tun, unter anderem eben auch wahre Lebensgeschichten. Was fasziniert euch an dem?
Ja, einfach. Willst du anfangen?
Ja, das Faszinierende ist halt immer, was im Leben von Menschen passiert. Und es ist generell so, Menschen interessieren sich für Menschen. Und das trifft natürlich auch für mich wie für alle anderen zu, dass man sich da interessiert, was in diesem Leben passiert. Und in einer wahren Lebensgeschichte fragt man sich immer, in welcher Beziehung oder man sucht irgendwo eine Identifikation auch vielleicht oder Element, wo im eigenen Leben vorkommen. Und darum ist das immer spannend.
Ja, also Lebensgeschichten für mich sind einfach extrem spannend. Ich lasse einfach gerne Menschen zu, wenn sie von sich erzählen, was sie erlebt haben. Das ist einfach eigentlich immer bewegend, was so abgeht im Leben von jemandem. Und wenn dann noch Gott reinkommt, ist natürlich noch viel spannender, was dann die Leute mit Gott erlebt haben. Ich meine, ehrlich, also mich fasziniert es einfach und ich könnte stundenlang zuhören. Es gibt ja so Leute, da hockst du her und da stehst du nicht mehr auf. Also will ich einfach so. Es gibt so Leute, die können erzählen und du hockst einfach da und denkst, wow, ist das krass. Und das begeistert mich einfach. Und ich habe auch immer das Gefühl, das sind auch die Sachen, wo, wenn man es weitergibt, jetzt wie eben auf der Bühne oder in Büchern, das ist das, was die Menschen anspricht. Weil das spricht spricht aus dem Leben und das ist das, was einfach, wo man sich identifizieren damit selber und wo begeistert. So sehe ich es.
Also ich habe natürlich in meiner Theatertätigkeit auch verschiedene Theaterstücke geschrieben mit erfundenen Geschichten. Und das hat auch natürlich sein Faszin das ist auch sehr faszinierend, weil man kann dann selber ein bisschen Gott spielen. Also man kann wie ein Leben kreieren und kann es ein bisschen konstruieren. Aber wenn man mich dann immer wieder am krampfhaft überlegen, ja, wie ist denn das irgendwie glaubhaft? Wirkt das irgendwie nachvollziehbar oder wirkt das dann zu konstruiert? Und manchmal sind eben, wenn man jetzt die reale Lebensgeschichte nimmt, dann denkt man manchmal, hey, also so verrückt, das könnte man gar nicht erfinden. Oh, aber man ist dann nur so, nein, ich darf trotzdem relaxed sein. Ich muss mich nicht fragen, kaufen mir jetzt die Leute das ab? Weil das ist ja so passiert. Und ich kann einfach sagen, ja, du, sorry, ich habe einfach das aufs Papier gebracht, wo der mir erzählt hat. Und das ist eben auch das Coole an wahren Lebensgeschichten.
Mega cool, da spürt man schon die Begeisterung, die so ein bisschen rauskommt. Und jetzt, wenn man eben die Geschichte erzählt, worin ist denn eigentlich die Kraft, wenn man das anderen Menschen weiterverzählen kann, jetzt durch ein Buch oder eben durch ein Musical?
Ja, das ist eine gute Frage, wo wir jetzt gerade einen kurzen Moment nachdenken, um eine schlaue Antwort geben. Ja, eben Kraft, denke ich, liegt darin, dass eben, dass es wahr ist. In der Wahrheit liegt eigentlich die Kraft. Dass man nicht kann sagen, ja, das ist jetzt irgendwie schön konstruiert oder irgendwie hat sich jetzt da in einem Anflug von Kreativität hat er jetzt da irgendetwas zusammengeschustert. Sondern, dass man sagt, ja, das hat jemand so erlebt. Und jeder hat das im eigenen Leben Höhen und Tiefen. Und ja, mir, wie das damals schon erzählt hat, wie sie das begeistert, über dem zuzuhören, so denke ich, ja, durch die Höhen und Tiefen auch stellvertretend zu gehen, das fasziniert uns eigentlich. Und vielfach ist ja dann das faszinierend, was am Schluss dabei rauskommt. Oder dass man sagt, trotzdem das und das passiert, ist es noch zu dem gekommen. Oder dass die Sachen zusammengekommen sind in dem Leben und das daraus entstanden ist. Das ist ja irgendwie das Faszinierende und wo einem eben auch je nachdem kann berühren.
Ich denke, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, so. Eigentlich ist es ist einfach auch so Praxis. Das ist wirklich passiert, wie du es gesagt hast. Es ist wahr, das ist passiert. Und man sagt doch auch vielmal, ein Zeugnis kann man einem nicht wegnehmen. Also was du erlebt hast, das hast du erlebt. Da können jetzt alle mit ihren Theorien kommen, aber du hast das erlebt. Und allein darum hat es Kraft. Das ist die Wahrheit, das hast du erlebt. Und ich glaube, dort liegt die Kraft tatsächlich. Und ich denke, dass die Leute auch das merken. Also egal, wenn es noch so klein war, was du erlebt hast, wo du denkst, ist klein mit Gott. Wenn du das erzählst, das geht einfach ins Herz, weil man merkt, hey, das ist echt. Das ist Leben, das ist passiert. Und wumms geht ins Herz. Hingegen, wenn irgend mit einer Theorie oder etwas kommst, oder wo sehr theoretisch ist oder so, dann denkst du, ja, über das kann ich mal nachdenken, philosophieren und so. Aber es macht nichts im Herzen. Und Geschichten machen etwas im Herzen. Es ist einfach so.
Ja, ich denke, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da schon zu fest vorgreife. Wir kommen glaube ich noch auf das, aber wenn ich jetzt ein Musical schreibe oder eine Lebensgeschichte zu Papier bringe, dann frage ich mich eigentlich, nachdem ich die Informationen habe, zuallererst, was ist die tiefste Sehnsucht von dieser Person? Und das wird dann eigentlich dann auch der Kern von der Geschichte. Und wir alle haben ja Sehnsucht. Aufgrund von unserer Geschichte sind die unterschiedlich. Gewisse Sachen, die haben wir einfach. Und andere Sachen, die fehlen uns. Also wir sehnen uns ja meistens nach etwas, was wir eben nicht haben. Und wo uns fehlen. Und die hat jeder. Und so, und die Sehnsüchte, die tiefsten Sehnsüchte, die Menschen haben, die kann man eigentlich an einer Hand abzählen fast. Oder? Die sind bei allen Menschen gleich. Und das ist das, was Kraft eben ausmacht. Wenn wir Geschichten gut erzählen, wenn wir unsere Arbeit, jetzt Damaris oder ich, wenn wir sie gut machen und es wirklich gelingt, dass die Zuhörer oder die Leser etwas von dieser Sehnsucht spüren, dann werden wir mit hineingenommen. Und wenn jemand eine Sehnsucht eben hat und die wird einfach nicht erfüllt, dann leiden wir mit. Oder? Dann tut uns das weh. Ob das jetzt die gleiche Sehnsucht ist, die wir selber haben, oder einfach wir das nachvollziehen können, dass der die Sehnsucht hat, wenn die nicht erfüllt wird, dann tut uns das weh. Und umgekehrt, wenn sie dann erfüllt wird oder eine Antwort findet, dann freuen wir uns mit dieser Person. Darum, das nimmt uns rein, die Sehnsucht von Menschen.
Du sagst, wir haben ja alle Sehnsucht und wir haben ja auch alle eine Lebensgeschichte. Aber es werden ja nur von gewissen Personen die Lebensgeschichte eigentlich erzählt. Was macht denn eine Geschichte von einer Person erzählenswert?
Beat, willst
du? Ja, es ist natürlich klar, es ist wie bei allem. Also, wenn man genau anschaut, ist jedes Leben spannend.
Ist so.
Aber es ist klar, aufgrund von gewissen Konstellationen ist vielleicht ein Leben spannender als andere. Oder sage jetzt mal, wie der Kontrast, es ist wie klar gezeichnet in diesem Leben. Und wenn wir natürlich eine Geschichte auswählen, wo wir jetzt, denke ich, der Damaris geht es auch darum, oder vielleicht findet sie irgendeine Geschichte persönlich spannend, oder jetzt mir für Live on Stage, wenn wir eine Geschichte auswählen, dann fragen wir uns zum Beispiel, eben, was für ein Thema wollen wir behandeln jetzt an dem Abend. Eben geht es um eine bestimmte Sehnsucht an dem Abend und dann suchen wir nach dem. Und dann suchen wir natürlich auch eine Geschichte, wo das wirklich zum Tragen kommt. Also jedes Leben hat ja 1000 Facetten. Und wir können ja nicht, auch wenn wir jetzt eine Lebensgeschichte erzählen, wir können nicht jede Facette präsentieren. Wir müssen uns auf ein, zwei einschränken. Und darum, wenn wir jetzt eine bestimmte Sehnsucht thematisieren wollen, dann suchen wir natürlich eine Geschichte von jemandem, wo genau diese Sehnsucht auch sie vielleicht sehr stark war und markante Ereignisse, die nachvollziehbar sind, passieren, um das eben ein Stück weit exemplarisch zu zeigen.
Genau. Und bei mir, was ich noch dazu füge, ist bei mir, wenn ich jetzt nicht live on stage, sondern für mich Geschichten suche, eigentlich ist mir egal, was für eine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann eine sehr banale, wenn man so will, sein oder ganz eine verrückte. Mich muss wie einfach packen. Also, und wenn mich eine Geschichte packt, dann weiß ich, ich kann es auch so überbringen, dass andere auch packt. Das fasziniert mich dann einfach. Und es gibt Geschichten, die faszinieren mich persönlich nicht so. Und dann merke ich, ah, es ist aber schon eine Geschichte. Nur einfach jetzt, ich bin vielleicht jetzt nicht die Person, die diese Geschichte sollte aufschreiben sollte. Aber es gibt so viele Geschichten, wo, wenn es auch auf dem Buchmarkt erscheint oder wo auch immer, wo die Leute wirklich die Leute aus der Hand reissen und die sind gut und kommen da, aber dann manchmal merke ich für mich jetzt ganz persönlich, ah, für mich jetzt als damals gekommen, ich glaube, ist nicht ganz dort, wo ich meine Stärken habe. Also bei mir sind halt dann Geschichten wirklich manchmal ziemlich straub und verrückt und so. Und bei Live on Stage ist dann manchmal, du hast eben gesagt, Beat, themenbedingt und dann ist dann manchmal, ja, aber muss ich mich wie anpassen und denke, ja, kann ich das jetzt als Buch bringen oder so? Aber letztlich kann man alles. Also wirklich, wie du es auch gesagt hast, jeder hat eine Geschichte. Und ich bin überzeugt, aus jeder Geschichte kann man etwas machen, wo auch andere anspricht. Man muss es nur richtig, wenn man Handwerk dazu hat, bringt man das her.
Ich schreibe jetzt auch zum Beispiel bei Live on Stage, dass es eben Geschichten sind von Menschen wie du und ich, also eben keine Hollywood-Helden. Und damals hast du gesagt, eben bei dir sind es zum Teil recht krasse Geschichten. Ist es dann so, dass du die Personen einfach triffst und dann denkst, oh, das wäre für eine Geschichte? Oder wie kommst du auf die Personen mit diesen Geschichten?
Also, du meinst jetzt die mit den ganz Verrückten, so mit denen.
Ja, genau,
Ja.
ja.
Also, ehrlich gesagt, es ist ja witzig, aber ich google einfach. Also, ich mache es vielleicht ähnlich wie Live on Stage. Bei Live on Stage mehr, ich will da zu dem Thema etwas schreiben und bei mir ist es mehr, ich google einfach mal, ob es irgendwo eine verrückte Geschichte gibt oder so und habe einfach immer meine Augen und Ohren offen. Und wenn ich eine sehe, die mich einfach so tüpft, dann denke ich, die Person will ich finden. Und das ist manchmal wirklich eine Detektivarbeit, um die Person dann auch zu finden. Und bis jetzt habe ich alle gefunden, die ich wollte. Und sie haben einfach gefragt, hey, du hast da, glaube ich, eine Geschichte, würde ich behaupten. Könntest du dir vorstellen, dass ich ein Buch über dich schreibe? Und dann gibt es Leute, die ja sagen, dann gibt es Leute, die nein sagen. Und wenn sie ja sagen und ich auch das Gefühl habe, das ist sie, dann treffen wir uns. Und dann geht eigentlich erst die Arbeit los mit dem Prozess vom Interview und das Aufnehmen und dann am Computer sitzen letztlich und die Geschichte aufschreiben. So mache ich das.
Also wirklich eine Recherchearbeit, die eigentlich da
Ja.
dahinter steckt. Wie
Ja.
macht ihr es bei Live on Stage? Ihr sucht mehr nach Themen sozusagen oder eben Sehnsucht. Wie findet ihr die Personen, die auch bereit sind, dann ja ihre Geschichte eigentlich so in einem Musical wiederzugeben?
Das ist natürlich, der Prozess ist auch so ein bisschen ähnlich. Ich muss sagen, da ist der Gabriel Häsler, wo ja gerade dann auch noch dazukommt, der Leiter von Live on Stage. Er ist da sehr stark involviert. Jetzt bei der Thomas-Geschichte, da hat meine Frau eine Mensch-Gott-Geschichte gelesen und gefunden, das wäre noch etwas. Und ich habe das reingebracht. Jetzt beim letzten Musical, ich weiß nicht, da hat der Gabriel und seine Frau sind irgendwie auf die Geschichte gestoßen und ich bin eigentlich sozusagen auf eine vollendete Tatsache mehr oder weniger gestellt worden. Das ist jetzt die nächste Geschichte. Also, ich bin schon gefragt worden, ob es okay ist, aber das ist eigentlich wie schon da gewesen. Ja, so ist es halt einfach in einer Phase, wo man rumschaut und sucht. Und dann, ja, wir haben auch da schon verschiedene Gespräche gehabt mit Leuten, die dann das nicht haben wollen, weil jetzt gerade bei Live on Stage, ja, das ist dann auch noch. Ja, es ist dann sehr öffentlich, oder klar, das Buch ist auch natürlich absolut öffentlich, aber es ist wie noch so ein Musical, das wird dann so auf die Bühne gestellt, oder? Das ist dann noch so, und das wird nachgespielt, und eben, wenn jetzt für Live on Stage ist, gibt es eben das Musical und das Buch. Und da ist es schon so, dass die einen gefunden haben, das ist mir jetzt zu viel Öffentlichkeit, oder, ja, was sie nicht gewusst haben, was dann das mit ihnen macht, wenn ihre Geschichte so wieder aufgeholt wird. Ja.
Also ein ganzer Prozess, der eigentlich dahinter steckt, bevor man dann eigentlich wirklich kann die Geschichte aufs Papier oder eben auf die Bühne bringen kann. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen auf das sprechen kommen, weil ihr beide eben schreibt ja Geschichten. Und wie schreibt man so eine Geschichte? Ganz blöd gefragt. Also fängt man da einfach mal an, die Person befragen und fängt bei der Geburt an und dann erzählt sie. Oder habt ihr da, ja, wie geht ihr dort vor?
Also, Tamaris hat ja schon seit Jahren Erfahrung mit dem. Ich bin da eigentlich jetzt eher noch ein Newcomer, aber ich habe das sehr geschätzt jetzt mit der Tamaris, dass ich jetzt schon zweimal gemacht habe. Oder ja, dreimal, aber zweimal jetzt für die Musical. Und also, ja, das ist mir wirklich das Bedürfnis, das zu sagen. Das ist wirklich eine schöne Zeit. Die Leute, das ist eben, das hat man ja sonst nie, dass man zu jemandem anhockt und sagt, so, jetzt erzähl mir mal dein Leben. Mhm. Oder? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, einfach zuzuhören und die ja, Personen fangen wirklich von Anfang an. Und wir haben es jetzt die zweimal so gemacht, dass sie mir gesagt haben, eben, erzähl uns mal von der Kindheit bis so den ganzen Bogen. Und dann haben wir also am zweiten Tag dann nochmal so ein bisschen nachgefragt. Einfach Sachen oder Fragen, wo wir gedacht haben, die sind wirklich auch spannend für das, was wir wollen, dann schreiben, da nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Und das ist, habe ich wirklich immer als ein Vorrecht empfunden. Also, jemanden dürfen so ganz intime Fragen auch zu stellen und zuzuhören. Und das ist ein sehr entspannender Prozess immer, dass das Interview, das steht wirklich am Anfang.
Mhm. Genau, also, ja, ich kann gar nicht so viel dazu noch sagen. Du hast eigentlich alles gesagt. Nein, es ist wirklich, ich empfinde es auch so als Privileg. Und ich denke vielmals, leck du mir, die erzählen uns da ihre Nöte und Sorgen und Sachen, die du nicht einfach so irgendjemandem erzählst. Und die Leute kennen uns ja eigentlich gar nicht. Also, oder? Also, wir sind nicht die besten Kumpels, Freunde, die jetzt mal zusammenhöckeln, sondern. Also überhaupt nicht. Und doch erzählen sie. Und ich habe es bei meinen Büchern auch immer so erlebt und empfinde es wirklich wie von Gott einfach, dass er es schenkt auch, dass Leute sich öffnen uns gegenüber. Mhm. Weil das ist nicht selbstverständlich. Also ich weiß nicht, ob ich jedem einfach alles so flatsch würde erzählen, oder? Also, aber sie machen das und irgendwie ist das immer so fast, manchmal fast ein bisschen eine heilige Atmosphäre. So. Mhm. Wirklich sehr intim, sehr, sehr tief. Und ich empfinde es auch als wahnsinniges Privileg. Wirklich.
Ja. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist nachher dann eben der zweite Schritt. Eben, ich habe das schon ein bisschen vorweggenommen. Wenn ich dann daheim bin, dann ist meistens, Tamaris ist jetzt mal so schnell, sie hat alles abgedeckelt und dann muss ich das nochmal alles durch, höre zum Teil nochmal rein. Wir haben das dann aufgenommen und dann versuche ich eben herauszustellen, was ist jetzt die stärkste Sehnsucht von dieser Person, wo du die Begegnung mit, also wir nehmen ja Leute, die irgendwo eine Begegnung mit Gott gehabt haben, die ihr Leben verändert haben. Und ich suche dann eigentlich nach der tiefsten Sehnsucht, wo durch die Begegnung mit Gott gestillt worden ist. Und das ist dann wieder der rote Faden für die Geschichte. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen im Gegensatz zum Buch, können wir natürlich nur sehr wenig auf die Bühne bringen, oder in diesen ja, gut 60 Minuten, wenn noch Lieder sind, wir können sehr wenig Szenen eigentlich aus dem Leben zeigen. Und darum ist eigentlich die grösste Aufgabe, ist zuerst einmal selektieren. Also, was soll auf die Bühne kommen und was nicht. Und das ist eigentlich so der erste grobe Schritt, dass was ist das Thema, die Sehnsucht und dann selektieren, was soll überhaupt reinkommen.
Genau, und interessant ist ja, bei mir ist es dann irgendwie ganz anders, weil wenn ich ein Buch schreibe, also, dann brauche ich so viel mehr, weil ich denke, ja, also wenn ihr es auf die Bühne bringt, dann habt ihr eben, wie du sagst, Beat, du tust manchmal dann mehr kürzen, weil du sagst, ja, mehr bringe ich jetzt also wirklich nicht auf die Bühne. Mit Lieder und allem, es geht nicht. Und ich denke, aber ich brauche noch viel mehr, damit ich da 100 Seiten füllen kann oder so. Das ist dann immer die Schwierigkeit, gell? Dass man eine Geschichte findet, die irgendwie sowohl als auch, also sowohl für die Bühne funktioniert, als auch für ein Buch. Das ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich gemerkt. Ja,
es ist so, dass natürlich dann meistens die Frage ist ja auch, wo fängt das Musical an und wo hört es auf? Ja. Und das ist aber, finde ich, das ist auch mit dem Grund, warum wir bei Live on Stage auch noch ein Buch immer auch anbieten wollen, weil das Buch einfach mehr abdecken kann. Genau. Also die Geschichte, dort wo wir das Musical aufhören, dort ist ja vielfach die Geschichte von diesen Leuten noch lange nicht fertig. Und da kann man dann eben ein Buch weiterlesen, wie dann sich das Leben weiterentwickelt hat. Genau. Und wir haben das sehr, im Musical können wir sehr begrenzte Zeitspanne von dem Leben zeigen.
Und eben so eine Zusammenarbeit ist ja eigentlich jetzt gerade entstanden, jetzt auf die kommende Kampagne von Life on Stage, die im November, glaube ich, startet, mit dieser Geschichte von Thomas, eben, wo ihr jetzt auch ein bisschen erzählt habt. Vielleicht eben für die Zuschauer, dass sie da auch Bescheid wissen. Also eben, es ist einerseits ein Buch, das Tamaris Kaufmehl schreibt, und eben das andere ist das Musical, das aufgeführt wird über die gleiche Person. Und ihr habt ja dort eben zusammen die Person befragt. Wie war das so, eben die Zusammenarbeit? Wie ist das gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, drei Leute hocken am Tisch. Einer schwätzt vor allem. Und die anderen hören aufmerksam zu und stellen ihre Fragen.
Genau. Weil eben, es ist vielleicht noch, also es ist ja nachher nicht, wo der Thomas dann fertig erzählt hat und wir unsere Fragen gestellt haben, nachher gehen wir quasi alle auseinander und der Beat schreibt das Musical und ich schreibe das Buch. Also wir haben natürlich, kommunizieren wir noch miteinander, Beat und ich, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass wir jetzt da alles besprechen, wo hinter sie und für sie und so. Also, jeder macht wirklich das, was er einfach kann und ist dann so wie selbstständig. Also dann ist nicht mehr so eine wahnsinnig intime Zusammenarbeit dann da, sondern einfach das Zusammen ist, wo wir dort hocken mit dem Interviewpartner. In dem Fall ist es Thomas.
Genau.
Könnt ihr vielleicht kurz erzählen, so kurz und knapp, wer ist der Thomas oder was macht seine Geschichte aus?
Ja, Thomas ist ein, also jetzt im Musical erlebt man nur eigentlich so die ersten, also ich würde mal sagen, im Musical erlebt man etwa so 10 Jahre von seinem Leben, von 10 bis 20. Mhm. Der Mann ist heute, der spielt halt wie ich fast, der ist 50 jetzt, oder? Also mir erzählt eigentlich nur etwa 10 Jahre von seinem Leben. Und er ist als Kind, hat er, ja, eigentlich keine Liebe erfahren, die Heime ist viel geschlagen worden. Und das hat natürlich etwas mit ihm gemacht. Das hat, hat dazu geführt, dass er sich eine harte Schale zugelegt hat. Ist ein Schläger geworden und bei der Rocker gelandet. Und ja, dann hat er durch eine Schwester, die ihn an eine christliche Frauenveranstaltung eingeladen hat, ironischerweise, ist er mit dem Glauben konfrontiert worden und hat dort, Gott hat ihn überführt an dem Abend, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und dort hat er das erste Mal wirklich, wenn er sagt, hat Gottes Liebe mich durchgespült. Und das hat sein Leben völlig verändert.
Und beim Buch, dort geht es dann nachher, eigentlich dort, wo das Musical aufhört, geht es beim Buch nochmal wirklich recht ein Stück weiter. Ja. Und dort können wir dann nochmal, also so, so bewegende Sachen, die er dann erlebt hat, wie Gott ihn innerlich geheilt hat, von eben von diesen Sachen, die er erlebt hat durch seinen Vater. Und es ist so bewegend. Also ich habe viele Tränen gebrüllt, wo ich es auch geschrieben habe, weil es mich, hat mich so der Ärmel reingenommen, die Geschichte, wirklich. Und darum ist das auch so cool auf eine Art, dass man auf der Bühne sieht man ein Stück draus und sehr intensiv. Und nachher, wenn man das Buch noch liest, merkt man, wow, da geht es ja noch sehr intensiv weiter. Also ist mega cool, ist mega schön.
Wirst du es dann auch auf der Bühne schauen, wenn das Musical dann
aufhört? Ja, auf jeden Fall!
Jetzt haben wir schon ein bisschen gesagt, eben beim Buch ist eben viele Details, die noch reinkommen. Man kann Geschichte wie länger spannen beim Musical, wo man sich da eben ein bisschen auf die Szene fokussieren. Aber es ist ja auch anders, wie der Leser oder das Publikum die Geschichte aufnimmt, ob es jetzt gespielt wird oder ob man es liest und sich eigentlich im Kopf abspielt. Findet ihr, das ist jetzt eigentlich so ein perfektes Beispiel, die Geschichte, mit diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, zu einer Geschichte können inszenieren oder eben zu schreiben?
Ich weiß nicht, ob das ein spezielles gutes Beispiel ist. Ich denke, es ist immer so, oder? Dass es eine ganz andere Ebene hat. Aber es ist ja so, dass, was du schon, jetzt gerade schon gesagt hast, vieles passiert im Kopf vom Zuschauer oder eben vom Leser ab. Und beim Buch eigentlich fast alles, oder? Weil das sind ja nur einfach irgendwie schwarze Buchstaben auf weißem Papier, oder? Und der Zuschauer macht das alles im Kopf. Jetzt meine Art, also ich bin ja nicht nur der Autor, ich bin ja der Regisseur. Mhm. Und meine Art von Geschichten erzählen ist eben auch sehr simplizistisch, also sehr mit einfachen Mitteln. Wir haben kein völlig ausstaffiertes Bühnenbild mit allen Details, sondern wir arbeiten viel mit, auch mit Symbolen. Gerade eben auch, weil ich eigentlich möchte, dass vieles im Kopf der Zuschauer das, passiert. Weil das ist meistens viel stärker als das, was irgendwie pfannenfertig präsentiert wird. Eben die Ebene, die beim Musical noch dazu kommt, ist ja Musik. Und das ist einfach enorm, was eben dann Lieder können machen und transportieren, oder? Man kann dann auch dort wie nochmal bei einer Emotion in eine Tiefe hineingehen, wo eben Musik ist eben auch ansteckend. Oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas lese oder höre und das bewegt mich jetzt noch nicht so, die Musik ergreift mich einfach. Und die macht mit mir etwas. Und das ist, finde ich jetzt am Musical natürlich ein enormes Plus. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie möchte. Das hat jede Kunstform hat seine Stärken. Und das ist sicher Stärke vom Musical. Die Emotionen, die durch Musik geweckt werden. Aber das ist auch, ich fasziniere, also ich bin nicht der Obermusiker, aber seit ich jetzt da die Musical auch mitschreibe, bin ich natürlich auch immer mehr in das involviert, in den Prozess. Und es ist so, wenn ich jetzt mit Simon Walder, der ja dann vor allem die Lieder schreibt, zusammenarbeite, ist so faszinierend zu sehen, wenn er einen Vorschlag da macht fürs Lied, was das für einen Rhythmus hat oder für eine Tonart oder was das für eine unterschiedliche Wirkung hat. Und wir tun dann lang feilen, bis wir da die richtige Tonart, der richtige Rhythmus, die richtige Stimmung verwünscht. Das ist so vielfältig. Das ist wirklich sehr faszinierend.
Du hast eben gesagt, es geht wie eben emotional vielleicht nochmal auf eine andere Ebene. Und das ist ja auch das Coole, weil dann die Leute vielleicht wie auch offen werden. Weil Live on Stage ist ja nicht nur das Musical. Es ist ja eine Veranstaltung, wo das eingebettet ist. Es ist ja Musical and Message. Und jetzt haben wir gerade noch kurz den Gabriel Hässler einschalten. Er ist Projektleiter von Live on Stage und macht dort auch die Inputs, also eine Predigt zum Musical sozusagen. Und sie sind mitten in der Vorbereitung, also du, Beat, natürlich auch auf die kommende Kampagne, weil inzwischen steht klar. Genau, hallo Gabriel.
Hallo,
Gabriel. Hoi.
Wir haben es bekannt gegeben, es findet definitiv statt, das Musical von 2020. Und zum ersten Mal wird es jetzt auch per Livestream übertragen. Und jetzt, wie ist das eben so eine Veranstaltung Corona-konform durchführen? Wie hast du das erlebt?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir eigentlich immer noch von Tag zu Tag arbeiten und planen. Mhm. Es ist ja so, dass wir Bewilligung haben vom Kanton, weil das sind ja Grossveranstaltungen in den meisten Fällen, wo mehr als 1'000 Leute kommen. Oder mindestens erwarten wir mehr als 1'000 Leute. Wir haben alle eigentlich keine Ahnung, wie sich das auswirkt in diesem Jahr. Was wir vor allem wissen, ist, dass es absolut dran ist und wir haben eigentlich immer so gearbeitet. Und jetzt sieht es wirklich super aus, muss ich sagen. Ich habe, seit das der Krüppelvirus rum ist, bin ich wirklich jeden Tag am Betten, dass Gott uns den Weg frei macht, dass wir das Evangelium verkünden können. Und ich finde, es hat sich jetzt super entwickelt in der Schweiz. Also wenn man es auch vergleicht mit anderen Ländern, haben wir wirklich also den Lotto-Sechser gezogen eigentlich. Und auch für uns als Live on Stage ist das optimal. Ich meine, letztes Jahr haben wir noch zwei Regionen in Deutschland gehabt. Sind wir ja in Hamburg und in Dresden noch gewesen und in Bern. Und das Jahr in Deutschland, das könntest du vergessen. Also das wäre einfach schlichtweg nicht gegangen, weil die Deutschen noch ein bisschen anders ticken, ein bisschen strengere Regeln haben. Und von daher, ja, ist es für uns eigentlich super. Also wenn du jetzt noch fragst, wie wir es konkret umsetzen, ist das noch die Frage gewesen,
oder? Ja, genau, ja.
Also es wird so sein, also das wird eigentlich von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort ist es unterschiedlich. Man muss ja mit dem Kanton zusammen das Schutzkonzept entwickeln und das schlussendlich muss das bewilligt werden, aber es sieht super aus. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich läuft es darauf aus, im Moment, so wie es aussieht, dass man einfach mit Masken muss einlaufen bis am Platz und nachher wieder zum Rauslaufen, auch für die Nacharbeit, wenn man zum Kreuz führen möchte oder in die Nacharbeitslounge, also wenn man sein Leben möchte, Jesus anvertrauen, dass man dann mit Masken halt muss arbeiten. Ansonsten haben wir einfach, wie das, man kennt das ja von der Freikirche, man tut nachher per QR-Code tut man sich tracken, wo man hockt. Und so funktioniert das einfach relativ gut. Also wir setzen sicher alles daran, dass da niemand sich ansteckt mit dem Virus.
Sehr gut, das ist jetzt ja ein bisschen die Veranstaltung. Vielleicht, Beat, kannst du dazu etwas noch sagen? Ich stelle mir vor, mit allen Schauspielern und Musikern, wie macht ihr das dort, dass dort einfach die Regeln auch umgesetzt werden?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade jetzt auch beim Proben, also ich meine, wir sind ja miteinander auf der Bühne, wir müssen ja interagieren miteinander, also die Abstände können in dem Sinne nicht so eingehalten werden. Es ist jetzt so, dass es eigentlich mehr so ein Stück weit funktioniert wie eine Fußballmannschaft oder ein Hockey-Team. Die Darsteller gelten da als geschlossene Gruppe. Und wir untereinander müssen die Regeln in dem Sinne nicht einhalten, aber natürlich umso mehr müssen wir uns dann gegen aussen, also gegen, es wird kein Meet and Greet nach der Veranstaltung geben. Wir können nicht ins Freie raus und uns unter die Leute mischen. Wir müssen gegenüber den Technikern auch Abstand einhalten oder Masken tragen. Also das sind auch Auflagen, wo und auch jetzt natürlich im Vorfeld, also ist es wichtig, dass jeder Darsteller auf sich schaut und nicht gerade irgendwie noch gar Party machen und so weiter. Also jeder hat auch Verantwortung der anderen gegenüber. Also wenn einer ausfällt, dann ist es tragisch, oder dann muss die halbe Truppe in Quarantäne und das gilt es zu vermeiden.
Ja, also wirklich Team Spirit, wo jetzt oberste Stelle eigentlich geschrieben ist. Jetzt, eben, ich habe es schon erwähnt, es gibt einen Livestream. Gabriel, wie ist das entstanden? Habt ihr auch gefunden, ja, da könnt ihr jetzt mehr Leute sozusagen so erreichen, die sonst vielleicht nicht vor Ort kommen
können? Also wir haben eigentlich über einen Livestream haben wir schon in den vergangenen Jahren nachgedacht, sind dann immer wieder davon weggekommen, weil ja eben, wie wir das vorher gehört haben, ein ziemlicher Teil vom Abend ist ja auch der Theaterinszenierungsmusical. Und das ist einfach schöner, wenn du vor Ort bist, und als wenn du das auf dem Fernsehen schaust, das ganze Ambiente und so weiter. Und jetzt Corona hat uns halt einfach dazu gezwungen. Was die meisten eigentlich nicht so realisieren, ist, dass das ein ziemlicher Mehraufwand ist finanziell. Und wir haben dann wirklich, Gott hat uns da nachher jemand zur Seite gestellt, der gesagt hat, der übernimmt eigentlich einen Grossteil jetzt von den Zusatzfinanzen für den Livestream. Und das war für uns wirklich auch Royal Service eigentlich gewesen, dass wir jetzt das so können anbieten. Und natürlich, das ist eine geniale Möglichkeit, um noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Jetzt sind wir plötzlich weltweit Veranstalter eigentlich, oder? Und von dem her ist das cool, ja? Und ich gehe davon aus, dass ganz viele Menschen da werden zuschauen. Wir streamen das auf den YouTube-Kanal, den wir haben. Und dort haben wir viele, viele Abonnenten. Und aus Deutschland auch. Jetzt gerade gestern hat mir jemand auf YouTube geschrieben, er ist aus Taiwan und ist so gesegnet durch die Videos. Und ich glaube, auch live on stage wird aus Taiwan geschaut werden. Also,
ja. Mega cool. Das heisst, ihr erwartet eigentlich noch mehr Leute dann im Livestream als vor Ort. Also, dass ihr eigentlich noch mehr Leute könnt erreichen könnt, als sonst möglich wäre.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ja.
Und bei euren Veranstaltungen sind ja ganz viele Frei- und Landeskirchen eigentlich involviert von verschiedensten Denominationen aus den Regionen, wo ihr am Musical oder die Veranstaltung durchführt. Mit dem Netzwerk Schweiz zusammen machen sie auch so Evangelisationswochen. Und da ist eben die Zusammenarbeit ist ja da mega wichtig. Wie war das jetzt gewesen, gerade die Unterstützung der Kirchen während Corona? Hast du da viel Überzeugungskraft gebraucht, um sie trotz der aktuellen Lage zum Mitmachen zu überzeugen?
Also man muss vielleicht dazu sagen, so eine Live-on-Stage-Kampagne, eben, die findet ja lokal statt. Also zum Beispiel, jetzt als Beispiel in Zürich sind wir das Jahr. Da arbeiten viele Kirchen in Zürich miteinander auf das her. Und so eine Kampagne fängt im Januar an und geht nachher bis an die Veranstaltung her. Und im Laufe dieses Jahres machen wir verschiedene Schulungen für einen evangelistischen Lebensstil, wie man Menschen Zeugnis geben von Jesus etc. Und es gibt auch viele Gebets-Events. Und ich mag mich erinnern, im Januar haben wir in Zürich zum Beispiel jetzt das erste Gebets-Event gehabt. Das hat man in der ETG Zürich gemacht. Und man hat keinen Platz mehr gehabt. Man musste ins Foyer rausstuhlen. Da sind über 250 Leute einfach gekommen, um miteinander beten für die Veranstaltung. Und dann eben ist Corona gekommen. Vollbremsig, wie man sich das vorstellen kann, weil ein Großteil von der Kampagne lebt ja auch davon, dass in der Gemeinde eigentlich das publiziert wird, dass sie darüber reden in der Gemeinde, dass sie beten in der Gemeinde, und viele Gemeinden haben einfach natürlich über einen Livestream nicht mehr so können mobilisieren, und die Realität ist eigentlich, dass wir, ich würde jetzt mal sagen, bis im September jetzt ist wie alles blockiert, sehr vieles blockiert. Wir haben zwar alle Kurse durchgeführt, per Livestream auch, das ist auch wieder für uns ein super Booster gewesen für die Zukunft. Aber zum Beispiel die Spenden sind noch nie, also es ist historische Tiefstände in der Region, also noch nie, die sind wie einfach abgesackt. Das ist für die Leute nicht mehr präsent gewesen. Und ich glaube auch, das Gebetsleben für die VIPs, das ist jetzt nur eine Interpretation oder eine Spekulation, aber ich glaube, vieles ist einfach so zum Erliegen gekommen. Und jetzt, so im September, haben wir dann wieder so ein grosses Gebetsevent gehabt in jeder Region. Und das ist dann wie so ein bisschen, man hat wie gemerkt, Christen sind so ein bisschen wie die Häschen vor den Schlangen, oder? Die sind irgendwie so ein bisschen in den Schockstarre rein gewesen und haben wie nicht gewusst, kommt es jetzt. Und die meisten haben es gar nicht geglaubt, haben gedacht, hey, das kommt dann sowieso nicht. Und wir haben immer gesagt, es kommt, gebt Gas. Und jetzt im September haben, glaube ich, alle langsam gecheckt, mal, es kommt wirklich. Und jetzt merkt man es. Also jetzt ist wirklich ein grosses Aufbrechen in den Regionen. Es freut mich sehr. Cool. Wir haben grosse Erwartungen für die Regionen.
So cool, eben, wie jetzt da wirklich die Aufbruchsstimmung kommt. Und du machst ja eben die Predigten an der Veranstaltung selber. Was liegt dir jetzt für das Jahr besonders am Herzen, um den Menschen weiterzugeben?
Ja, also das liegt mir jedes Jahr besonders am Herzen, dass Menschen den Jesus kennenlernen und von ihm hören, das Evangelium hören und nachher zu einer Entscheidung kommen, dass sie sagen, ja, ich möchte den Jesus in mein Leben einladen. Etwas, was das Evangelium, wenn man es predigt, immer bewirkt, ist, es führt zu einem Ja oder zu einem Nein. Also du kannst dem Gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Darum machen wir es ja auch, weil viele Menschen sind dem Gegenüber gleichgültig. Sie sagen, ja, es gibt vielleicht schon etwas, aber es berührt mich nicht so. Und darum verkündet mir den Menschen auch das Evangelium, auch jetzt nach dem Musical, so klar, voller Liebe, aber auch in aller Deutlichkeit und sagen ihnen nachher, hey, und jetzt möchtest du dich heute Abend entscheiden, den Jesus in dein Leben einzuladen. Und wir erleben jedes Jahr, wie ganz viele Menschen die Entscheidung für Jesus treffen, häufig Leute, die du nie gedacht hättest. Also das ist für mich immer das Faszinierende, die Zeugnisse, die hunderten Zeugnisse, die uns zugeschickt werden, jedes Jahr zu hören, von Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und das wird dann dieses Jahr wieder passieren. Jetzt, was vielleicht für mich dieses Jahr noch speziell ist, ich möchte dieses Jahr, also viele sagen ja, die Menschen, die werden irgendwie jetzt, sind sie so in ihrem Corona-Ding rein, sie kommen vielleicht gar nicht an Veranstaltungen oder sind irgendwie, aber ich glaube, wenn sie jemals dran ist, das Evangelium zu predigen, dann das Jahr. Weil das Evangelium, das leuchtet in der Nacht am stärksten, oder? Wie ich das jetzt auch im neuen LiveNet-Bericht gesagt habe. Ich meine, das Evangelium ist geschaffen für Zeiten wie die. Also wenn nicht jetzt, müssen wir aufstehen, das Evangelium auf den höchsten Berg gut tragen und leuchten lassen. Und das ist ein grosses Anliegen für mich, dass wir das Jahr einfach einen Durchbruch erleben dürfen, auch ein grosses Gebetsanliegen für mich.
Danke vielmals für den Einblick. Vielleicht gerade noch ganz kurz zum Schluss. Wir haben ja von deinem kleinen da, Input da bei uns innen im Talk. Wir haben ja das Thema Lebensgeschichte. Und jetzt bei Live on Stage gibt es ja eben drei verschiedene Lebensgeschichten, die sozusagen aufgeführt werden. Kannst du dir verraten, auf welches freust du dich besonders? Oder hast du überhaupt einen Favorit?
Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Frage, weil ich möchte natürlich niemandem vor den Kopf stoßen. Ich finde, jedes hat so etwas ganz Spezielles. Also das Vladimir Manuela, das ist eine Familiengeschichte. Und da erreichen wir einfach wirklich, immer wieder hören wir von Zeugnissen von Menschen, die selber in schwierigen Umständen drin sind, ihrer Beziehung und speziell durch das Musical angesprochen werden. Es ist ja so, dass jedes Musical spricht vielleicht auch noch ein bisschen andere Leute an. Ich meine jetzt, jemand, der völlig eine gute Beziehung hat, der wird wahrscheinlich nicht so angesprochen durch diese Geschichte. Mhm. Aber dann gibt es zum Beispiel die andere Geschichte, Claudia, wo es um Heilung geht, auch einer von meinen absoluten Favoriten, weil dort erleben wir jedes Jahr, wie Menschen wirklich geheilt werden. An der Veranstaltung kommen ständig zu uns, von bis zu Krebserkrankungen geheilt worden sind. Letztes Jahr ist eine Darstellerin von uns, die eigentlich ein unheilbares Augenleiden hatte, ein Sehnerv, der irgendwie verätzt war, während der Veranstaltung geheilt worden. Und auf das freue ich mich ganz besonders. Also die Claudia-Geschichte, die Heilungsgeschichte. Und nachher natürlich aufs Neue, da freue ich mich wie ein kleines Kind. Das ist immer so ein riesen Highlight, wenn ich das erste Mal sehe. Ich vertraue ja an Beat und an Matthias und am Simon hundertprozentig und gehe ihn auch nicht in die Probe schauen, ob das gut kommt. Ich weiss, ich habe bis jetzt nicht jedes Mal einfach nur gestaunt, wenn ich es das erste Mal gesehen habe. Und freue mich auch das Jahr, das zu erleben.
Danke fürs Vertrauen.
Ja, danke vielmals, hast du dich da kurz dazu geschaltet. Ich wünsche auch dir eben, gerade in dieser stressigen Zeit, noch alles Gute bei der Vorbereitung und eben dann einfach, dass da wirklich die Leute berührt werden von dem. Ja, danke vielmals. Danke. Mach's gut.
Ja, gleichfalls.
Genau, wir werden jetzt noch ein bisschen weiter über Lebensgeschichten reden. Und der Gabriel hat es ja schon angesprochen, eben, was es bei anderen auslösen kann. Gerade eben mit dem Beispiel von der Claudia oder eben von diesen Familiengeschichten. Und ja, habt ihr damals das schon wie bewusst im Kopf, wenn ihr jetzt eine Geschichte schreibt, was vielleicht beim Publikum oder beim Leser könnte im Kopf sich dann abspielen? Oder was es könnte für einen Einfluss haben auf ihr Leben?
Ja, also ich sage mal, ich finde, das ist vielleicht so eine Grundsatzfrage, wie man Kunst macht. Ja. Also ich, wenn ich jetzt mal abgesehen von der Predigt, wo eben ein wichtiger Teil ist von dem Abend, wenn ich jetzt nur auf das, wo jetzt in meiner Verantwortung ist, das Musical schaue, ich wollte mit dem etwas bewegen. Das ist ja, das, zu dem bekenne ich mich ja, dass ich das will. Und darum habe ich, wenn ich schreibe, auch immer wieder das im Fokus, was könnte das mit den Leuten machen. Und es geht jetzt eigentlich mehr darum, für mich ist es wichtig, ich will ehrlich gegenüber sein, gegenüber dieser Geschichte. Also wenn die Person, die Hauptperson ist von der Geschichte, kommt das Musical schauen und sagt nachher, ja genau so ist es, dann ist das für mich der Ritterschlag, oder? Also das ist mal wieder der höchste Wert, dass ich denke vielfach wirklich an die Geschichte. Aber dann geht es ja darum, dass das Publikum Zugang zu dieser Geschichte findet. Und in dieser kurzen Zeit, also der hat ja, also jetzt der Thomas, der hat sich ja mit 10 schon das Leben nehmen. Oder? Und da muss man sich fragen, was bringt das Kind dazu, dass es mit 10 einen Strick packt und will sagen, ich will mich jetzt Leben nehmen. Und das ist ja ein bisschen ein steiler Gedanke. Da hat wahrscheinlich jetzt die wenigsten mit 10 schon den Gedanken gehabt, dass ich will mein Leben nehmen. Und jetzt, wie muss ich das erzählen, dass der Zuschauer denkt, ja, das ist eigentlich jetzt für den Thomas wieder ein logischer Schritt. Also, dass er wie das kann nachvollziehen. Und das ist, insofern habe ich schon den Zuhörer, was muss ich ihm liefern an Informationen, dass der Zuhörer in dem, oder der Zuschauer in dem Moment nicht denkt, hä, so schräg. Ja. Was hat denn der geritten? Nein, das sollte sich dann nicht fragen, sondern sollte dann denken, ja, ist klar, wenn ich sehe, wie der hat mein Leben, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ich finde es zwar nicht okay oder ich finde es tragisch, aber irgendwie, ja, es ist nachvollziehbar. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass ich mich frage, können Sie so erzählen, dass das Publikum das nachvollziehen kann?
Ja, letztlich, bei mir ist es genau das Gleiche. Letztlich versuche ich mich einfach so gut wie nur geht, in die Person hineinzudenken. Jetzt in Thomas. Auch wenn ich nicht der Thomas bin, auch wenn ich das nie erlebt habe, was der Thomas erlebt hat. Aber ich probiere einfach, wenn ich jetzt ein Thomas wäre, wie hätte ich gedacht? Was hätte ich empfunden? Warum hätte ich jetzt die Sachen gesagt, gemacht, die er ja wirklich gemacht und gesagt hat? Und ich denke, wenn man das tüpft, dann fängt sich der Leser in meinem Fall oder der Zuschauer im Fall vom Musical automatisch identifizieren und kann es eben dann nachvollziehen und sagen, aha, ganz klar, logisch. So hätte es müssen kommen. Und was ich auch gemerkt habe, wenn ich selber nicht nachvollziehen kann, dann fällt es mir extrem schwer, das dann zu schreiben. Und dann merkt es der Leser. Also, mir ist das wirklich so. Dann kommt er mit solchen Fragen in Führung. Ja, die Frage habe ich mir eben auch gestellt. Und dann merke ich, ich habe mich noch zu wenig drin versetzt. Weil wenn ich mich wirklich drin versetze, also ich sage es immer so, wenn ich mit dieser Person kann lachen und brüllen, ich jetzt, dann fängt der Leser auch an lachen und brüllen mit dieser Person. Und so weit muss man irgendwie kommen. Und beim Beat, du bei dir auf der Bühne und ich bei mir beim Schreiben. Und wenn wir das herkriegen, dann haben wir es, glaube ich, richtig gemacht.
Das ist ja so.
Ja. Also wirklich so das Identifizieren eigentlich, dass die Leser nachvollziehen können, was die Person durchmacht.
Genau.
Und jetzt beim Musical gibt es ja auch die Schauspieler, die das dann darstellen, die sich auf eine Art auch in die Situation hineinversetzen. Beat, was löst das bei den Schauspielern von Life on Stage aus, wenn sie wissen, das ist eine wahre Geschichte, die sie da eigentlich darstellen?
Ja, das ist gerade meine Rolle als Regisseur, sie immer wieder an das zu erinnern, oder? Und sie quasi zu begleiten in die Szene hinein. Oder man, zuerst ist es auch für die Darsteller nur irgendwie Buchstaben auf dem Papier, oder? Und die müssen sich auch das Bild komplettieren oder ausmalen. Das Buch, wie man so schön sagt, noch ein bisschen mehr Fleisch und Knochen. Und ja, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wenn jetzt Darsteller, also wir haben das auch schon bei anderen Musicals gehabt, wo wir Darsteller haben, die sagen, ja, eigentlich ist das genau meine Geschichte, oder? Und dann macht das natürlich sehr viel mit ihnen, oder? Wenn sie sich da wirklich können identifizieren. Und manchmal ist das ist eben auch spannend am Theater. Man schafft sich etwas rein und dann kann in einer Probe kann eben etwas wie, ich sage mal, es tut wie abheben. Also auf einmal kommt die Dynamik über, die Chemie zwischen den Darstellern fängt an zu spielen, dass es wie zu einer neuen Realität wird. Und dann ergreift es einem. Es ist eben, das ist wie so ein, ja, das kann man nicht so recht beschreiben, aber man lernt das Zeug auswendig, man probt, dann stehe ich auf, dann sitze ich ab, dann schaue ich ihn an, dann mache ich das und das. Und auf einmal geht das alles vergessen, quasi, was man sich vorgenommen hat, und es entsteht eine Dynamik und dann wird man auch meistens emotional betroffen.
Bei diesen Geschichten, eben, wenn man sich nachher so identifiziert oder eben das nachfühlt, dann hat man vielleicht ganz ein anderes Verständnis oder eben man fühlt sich selber angesprochen. Würdet ihr sagen, eure Geschichten oder eben Bücher oder Musicals haben wie auch ein bisschen eine Vorbildfunktion auf eine Art, so wenn jetzt die Person das und das gemacht hat, oder ist es mehr einfach ein Aufzeigen und ein Nachvollziehen?
Also Vorbild, also ja, Vorbildfunktion, ich finde es vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Ich sehe es wirklich mehr so, ich finde immer, wenn man Menschen einfach so zeichnet, wie sie sind und wirklich mit ihren Höhen und Tiefen und Schwächen und Stärken und alles, was sie durchgemacht haben und Gott gefunden haben und wie sie damit umgegangen sind, manchmal falsch, manchmal richtig, manchmal, was weiß ich, einfach alles, das ganze Chaos manchmal und wie Gott reinkommt. Es geht nicht darum, dass es ein Vorbild ist, sondern mehr eben genau ein Nachvollziehen und ein Merken für sich selber, aha, wenn die Person das und das durchgemacht hat und uns rausgeschafft hat, dann schaffe ich es ja vielleicht auch. Also so, es ist dann ein bisschen ein Spiegel, vielleicht ist das mehr, so ein Spiegel vorhalten in gewissen Situationen und können sagen, hey, dass man wie in dem Sinn schon etwas daraus lernen kann, für sein eigenes Leben, einfach daraus nehmen. Und sagen, wow, vielleicht sollte ich das auch mal so probieren. Vielleicht funktioniert das bei mir ja auch. So in dem Stil. Mehr.
Das würde ich da ein bisschen so sagen. Also ich will jetzt zuerst wieder mal ein Beispiel zeigen. Also ich habe jetzt gerade gestern mit dem Keyboarder stundenlang auch per Skype geredet. Es geht darum, bei gewissen Gesprächen werden so Musik unterlegt, wo er dann live einspielt, während dem das Stück läuft. Also ist die Szene, nicht die Lieder, sondern die Szene, die eigentlich geredet wird. Und dann suche ich mir nach Sounds. Und ich habe schon irgendeine diffuse Vorstellung, aber ich kann ihm nicht genau sagen, so muss es tönen. Ja. Und dann spielt er mir etwas vor und dann kann ich sagen, ja, das ist es. Oder es ist vielleicht ein bisschen mehr Sab oder ein bisschen mehr so. Und eine ähnliche Funktion haben unsere Geschichten. Du hast irgendeine Haltung zum Leben, aber die ist vielleicht irgendwie diffus. Und jetzt wird dir da eine Geschichte präsentiert und du musst wie dann anfangen zu reflektieren, finde ich das auch? Hätte ich auch so gehandelt? Also aufgrund von dem, das wird dann wie so zu einem Fixpunkt und ich muss mich einordnen im Verhältnis zu dieser Geschichte. Das ist ein Prozess, der mit dem Zuhörer passiert. Das ist mit dem Buch genau das Gleiche. Das ist auch, wenn ich die Geschichte von mir vorgeführt wird, dann fange ich an zu überlegen, finde ich das auch? Hätte ich es gleich gemacht wie der? Hätte ich genau das Gegenteil gemacht? Also in dem Moment fängt es bei mir an zu arbeiten im Hirn, mich in Relation zu dem zu sehen, was ich jetzt da vor Augen geführt bekomme. Und das ist ja der wichtige Prozess, dass wie als Zuhörer muss ich wie eine Stellung beziehen gegenüber dem, was ich da gesehen habe. Und durch das kommt eben etwas in Gang.
Und bei euch eine Geschichte ist ja auch oft Gott eigentlich als Akteur, der eine wichtige Rolle hat. Und da könnte man sagen, vielleicht ist auch so ein bisschen das ein Punkt, so ein bisschen aufzuzeigen, wie hat das die Person erlebt mit Gott? Wie hat sie vielleicht die Person hat Gott vielleicht irgendwie auf eine Art kennengelernt und so eigentlich als Idee oder als Inspiration für die eigene Lebensgeschichte das können aufzunehmen?
Ja, absolut. Also eben, je nachdem, wenn ich dann das beurteile, was ich sehe, dann kann so eine Person schon zum Vorbild werden. Also jetzt der Thomas, der hat sich dreimal versucht, das Leben zu nehmen. Ich hoffe, dass das niemandem zum Vorbild wird, oder? Gerade wenn er so suizidale Geschichten da mir bringt, dann sind wir da sehr behutsam, dass niemand Neues bei dem ermutigt. Aber eben, wie es auch damals schon angedeutet haben, wir wollen ja eigentlich Hoffnung wecken, weil die Leute, wir zeigen den Leuten, die eine Begegnung mit Gott hat, wo sie eigentlich eben, wo ihre Sehnsucht gestillt hat, wo die Wende geschafft haben in ihrem Leben, dank Gottes Hilfe. Und das möchten wir ja als Ermutigung sagen, hey, egal, ob die seine Situation genau so aussieht wie bei dem Thomas oder auch vielleicht ganz anders, aber wenn du dich nach Liebe sehnst, dann ist die Chance sehr groß, dass Gott deine Antwort ist. Also wir würden sagen, sie ist sie. Und wenn die Leute ermutigen, hey, lade dich doch auch auf den Gott ein. Und dann kannst du das auch erfahren. Und das sollen ja unsere Geschichten, so krass wie sie vielleicht sind, sie sollen im Endeffekt sollen sie Hoffnung wecken und die Leute ermutigen, Schritt auf Gott zuzugehen und etwas von ihm zu erwarten.
Ich denke, da kommt auch wieder das Geniale drin, halt eben, dass es Lebensgeschichten sind. Also, es ist nicht einfach jemand, der sie vorne irgendwie sagt, ja, Punkt A, Punkt B und so. Und darum brauchst du Gott, sondern du siehst ein Leben und merkst, bei ihm hat das jetzt echt funktioniert. Mhm. Und du weißt, es hat funktioniert, weil die Person gibt es ja, es ist nicht erfunden. Die Person gibt es und die hat das wirklich erlebt. Und dann, wie du es gesagt hast, Beat, und dann fangen sie an zu reflektieren, Moment mal, vielleicht könnte das für mich tatsächlich auch funktionieren. Also, das ist schon das, was man eigentlich herbringen. Und es funktioniert. Also ja, es findet ja jedes Jahr wieder statt, was immer unglaublich ist, wenn Leute das Kreuz führen gehen und ihr Leben wirklich Jesus geben. Das ist sehr bewegend. Ja.
Ich möchte gerne auf dein neues Buch zu sprechen kommen, Damaris. Mhm. Kämpfer, Seele, kannst du auch noch gerade...
Ja, das bin ich.
Du hast deine eigene Lebensgeschichte, die du da niederschreibst.
Ja.
Jetzt so gekommen, dass du gefunden hast, mal, das möchte ich jetzt auch auf Papier bringen.
Ich habe mich lange gesträubt dagegen, muss ich sagen, weil ich habe immer gedacht, ich habe sehr viel zu erzählen, aber ich will das eigentlich nicht. Es ist viel, viel einfacher, über andere Menschen zu schreiben, weil dann habe ich es erlebt. Aber das habe ich erlebt und zum Teil verrücktes Zeug. Und ich wollte wie nicht mehr in diesem Zeug rumnuschen, also so rumnoddern. Ich habe wieder, ach komm, nein. Aber es haben mir auch immer wieder viele gesagt, jetzt schreib doch mal deine eigene Geschichte. Und es hat sehr, sehr lange gebraucht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es. Jetzt mache ich es. Und dann habe ich mich hergehockt und habe gesagt, ich mache das Drückchen nochmal auf und hole Sachen hinführen, die ich eigentlich schon lange abgeschlossen habe und gesagt habe, das bleibt jetzt in der Vergangenheit, das ist passiert, fertig. Aber jetzt hole ich nochmal alles für das Buch.
Und wie ist das denn so gewesen, dass nochmal alles schreiben, die eine Geschichte, eigentlich wirklich in die Kapitel reinzubringen? Du weißt ja selber von deinem Leben eben so viel, was du erlebt hast.
Ja, also es ist heftig gewesen, muss ich sagen. Also ich bin vielmal einfach vor einem Computer gehockt und habe meine Worte angeschaut, wo ich jetzt da über mich selber schreibe. Und habe also gedacht, was? Das ist mir wirklich alles passiert. Das ist so krass. Ich habe manchmal sogar gedacht, das glaubt mir kein Mensch, das ist so verrückt. Wie gesagt, wenn etwas, was erlebt ist, ist manchmal wirklich verrückter, als man es erfinden kann. Also bei gewissen Szenen habe ich sogar gedacht, ui, wenn das jetzt im Hollywood-Film wäre, hätte ich selber gedacht, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben. Aber es ist passiert, es ist verrückt. Und es ist mir passiert, es ist noch verrückter. Also es ist wirklich krass. Und es hat natürlich auch emotional eine riesige Achterbahnfahrt gewesen. Sachen, die ich schon lange verarbeitet habe und hinführen geholt habe, wo ich gut damit umgehen konnte. Und dann hat es wieder Sachen gehabt, die wirklich hinführen gekommen sind, die auch emotional für mich waren, um das wieder vorzuholen und zu schreiben. Und da hat es schon Kapitel gegeben, wo ich auch wirklich Leute gesagt habe, hey, betet für mich. Ehrlich, ich weiss nicht, was das mit mir machen wird, wenn ich jetzt das so nochmal voll durchleben, weil ich bin ja da wieder drin. Ich erlebe es ja dann wieder. Eins zu eins sozusagen. Und das ist schon, Also ich habe manchmal schon aufhören schreiben und sage, so, ich muss spazieren gehen, fertig. Also mehr geht heute nicht mehr. Ja, es war heftig, aber auch eine gute Erfahrung. Ja.
Und du bist eben momentan mit dem Buch, bist auch auf Tournee, ich glaube bis im Dezember. Was erwartet einem dort, wenn man dort vorbei wird kommen?
Hui, die gleiche Achterbahnfahrt, wie ich erlebt habe beim Schreiben, muss ich sagen. Also ich probiere einfach ein paar Stück rauszugreifen und zu erzählen und auch ein paar Stück vorlesen. Ich habe auch noch Videomaterial, das extrem bewegend ist. Ja, es ist einfach eine Achterbahnfahrt durch mein Leben. Aber natürlich auch mit dem Ziel, also nicht nur einfach jetzt da meine Geschichte erzählen und so, sondern dass es etwas auslöst in den Zuschauer, Zuhörer für ihr eigenes Leben, dass sie wirklich Hoffnung schöpfen können für ihr eigenes Leben. Letztlich, hey, egal was du durchmachst, Gott kommt mit dir durch und du schaffst das. Du kommst raus. Ich habe es auch geschafft. Du schaffst das auch.
Beat, wird das auch mal auf deiner To-Do-Liste stehen, deine eigene Geschichte auf die Bühne zu bringen? Gibt es sonst irgendeine Geschichte, wo du sagst, mal, das würde ich mega gerne mal inszenieren?
Also ich glaube, meine also das ist, da danke ich auch Gott dafür, meine Lebensgeschichte ist jetzt nicht so bewegt, so bewegend. Ich bin gut behütet aufgewachsen. Seit ich mich kann erinnern, bin ich mit Jesus unterwegs. Ja, bin jetzt seit 25 Jahren, mache ich das beruflich, Theater. Ich denke, seit dass meine Geschichte so spektakulär ist, dass ich jetzt da wieder ein Theaterstück oder ein Musical daraus mache. Nein, ich habe eigentlich nicht jetzt da keine Liste von Sachen. Ich habe ja, sag jetzt mal, mein Bedürfnis, Lebensgeschichte zu schreiben, wird mehr oder weniger durch Live on Stage abdeckt. das hat, eben, das ist sehr faszinierend. Das ist, aber eben, um vielleicht nochmal ein bisschen auf das ganz kurz zurückzukommen, wie schreibt man das? Es ist halt, wir versuchen bei diesen Musical, wenn es um eine Lebensgeschichte geht, müssen wir innerhalb von 60 Minuten durchs halbe Leben, oder jetzt mindestens bei Thomas sind es 10 Jahre, oder? Das heisst, man kann immer nur ganz kurze Szenen machen. Und das Theaterstück, jetzt idealerweise ist eigentlich mehr, das spielt sich innerhalb von einer Woche ab, oder? Ereignisse, wo näher beieinander liegen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat fürs Einzelne. Und ich würde jetzt eigentlich gerne wieder mal ein Stück schreiben, wo eben jetzt vielleicht ein bisschen konstruierter ist, aber vielleicht sich nachher ein bisschen besser fürs Theater eignet in dem Sinn. Aber das ist jetzt, ich habe vor, noch länger bei Live on Stage dabei zu sein und eben das nächste Musical nach Thomas ist ja schon geschrieben. Melanie heisst das. Das soll jetzt nächstes Jahr auf die Bühne kommen. Also da sind wir dran und das wird nicht wahnsinnig lang gehen, bis wir wieder eins abpacken. Also von dort her bin ich da schon wieder gespannt, was denn das wieder für eine Geschichte wird sein.
Ihr schreibt also fleissig weiter Geschichten und Gott schreibt auch Geschichten mit euch und mit den Menschen, die diese Stücke lesen oder schauen können. Ich danke euch vielmals für die Austauschrunde. Mal ein bisschen zu hören, was eigentlich hinter den Kulissen oder hinter den Federn oder wie man es nennen will, passiert, um wirklich so eine Geschichte, so eine wahre Geschichte können, zu anderen Menschen sozusagen verständlich zu machen. Und ich wünsche euch beiden bei der Tournee, eben damals bei dir mit dem Buch und natürlich Live und Stage Musicals, alles Gute, dass ihr dort wirklich in diesen Vorbereitungen noch gut vorankommt. Und liebes Publikum, euch möchte ich auch ganz herzlich danken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auch ganz eine schöne Woche. Macht's gut.